Analoge Spiele sind wieder sehr beliebt. Das zumindest hat die NZZ am Sonntag, der Beobachter und andere Zeitungen Anfangs 2020 berichtet. Ein Brandy Dog, Monopoly oder Azul werden wieder x-fach verkauft. Bis jetzt haben aber eher wenige Leute diese Art von Spiel für sich entdeckt, die ich in dieser Folge vorstellen will. Es ist nicht einfach nur ein Spiel, sondern ein Hobby, das Spielen mit Basteln und Malen verbindet und Kreativität, strategisches Denken und geselliges Zusammensein vereint. Der Michael Zureich hat mir mehr darüber erzählt. Das ist Pokim, der Podcast für Kinder- und Jugendmedieninteressierte. Und ich bin Kathrin Jakob.
Also du hast sehr ein seltenes Hobby. Und zwar spielst du nämlich das Mittelerde-Tabletop. Wie ist der offizielle Name genau?
Middle-Earth Strategy Battle Games.
Und Tabletop-Spiel, das ist ja, wie der Name sagt, die werden auf dem Tisch gespielt. Wie unterscheidet sich denn jetzt ein Middle-Earth-Tabletop von einem Brandy Dog oder einem Risiko oder so?
Also das ist absolut recht. Das ist ja ein Tabletop ist eine Art Brettspiel. Also du spielst einfach, die Minimumanforderung ist, dass du ein paar Figuren hast und eine glatte Oberfläche, also am besten einen Tisch. Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Brettspiel wie ein Brandy Dog oder ein Siedler von Catan ist erstens, dass die Regelwerke viel, viel tiefgründiger sind und dass du einzelne Figuren hast, die ihre eigenen Regeln haben, die sich selber bewegen können. Und du tust halt mit selber Entfernungen messen und dazu nachher die Würfel auch noch reinnehmen. Würfelwerfen ist ja immer ein beliebtes Accessoire im Brettspiel, weil das so eine gewisse Art von Chance hineingibt. Und du kannst beim Tabletop hast du diverse Modifier sozusagen, für Würfel besser zu machen oder schlechter zu machen. Und ich glaube, der Kern drinnen, der Unterschied ist, dass du die einzelnen Figuren individuell kannst bewegen, und zwar ganz wie du möchtest.
Du hast schon angetönt, Figuren spielen eine wichtige Rolle. Die sind, soweit ich weiß, entweder aus Zinn oder aus Kunststoff. Und die kaufst du ja nicht einfach fertig, sondern du musst sie noch selber zusammensetzen und anmalen. Machst du dich daran besinnen, welches deine erste Figur war?
Ja, das kann ich mir noch sehr gut besinnen. Das ist dann, die habe ich dann das Bio gekauft in unserem Laden, wo es dort hatte, wo die Figuren da anbot, in der Bruchthal. Da gibt es leider auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Das ist ein Päckchen Reiter von Rohan gewesen, mit 6 Figuren drin. Dort hier eine von diesen Figuren ist die erste gewesen, die ich dann zusammengesetzt habe und dann auch bemalt habe.
Wie entscheidest du eigentlich, dass du anmalst? Also, gehst du nach Vorlage? Oder, also, kann ich jetzt quasi im Legolas einen roten Pfeilenbogen geben und im Aragorn irgendwie einen pinken Umhang? Oder ist das gar nicht erlaubt?
Also, grundsätzlich bist du völlig frei, wie du deine Figuren bemalen willst. So ein Turnier oder ein Spiel. Du musst meistens schauen, dass die Figuren müssen bemalt sein. Und das heisst eigentlich mindestens irgendwie 3 Grundfarben drauf. Aber du könntest rein theoretisch einer Figur einen pinken Bogen geben oder einen pinken Umhang machen oder sie komplett gelb bemalen. Du kannst die eigentlich so machen, so bemalen, wie du möchtest. Du hast natürlich Vorlagen drin, erstens im Internet, zweitens in den Regelbüchern, siehst du immer wieder Beispiele, wie sie so filmgetreu eigentlich wären, und du kannst natürlich auch nach den Filmen selber gehen. Ich selber tue meistens so ein bisschen, tu mir das normale Farbschema ein bisschen halten, habe aber so mein eigenes Gusto gefunden mit Farbkombinationen, die mir besser gefallen als die offiziellen.
Sie sind ja ziemlich klein, also wie gross sind die Figuren?
Es ist 28 mm Standard, also fast 3 Zentimeter, so knapp 3 cm, so die normalen Infanteriemodelle, und da ist dann natürlich noch grössere Figuren, wie eben berittnige Modelle mit einem Rössli unten dran, oder irgendwelche ganz grossen Monstermodelle, die teilweise bis zu 10 cm hoch hineinkommen können. Oder es gibt das Modell vom Smaug, der böse Drachen aus dem Hobbit, Das, klar, das kostet nachher natürlich Unmengen, aber der ist etwa 30 cm gross und die Höhe ist auch um die 15 cm, und wenn ich mich jetzt mal einen nie selber dürfen sehen, um ehrlich zu sein, ist ein schade.
Aber dann sind die Figuren in der Regel ja schon recht filigran. Und aber du musst sie noch selber zusammensetzen. Also jetzt, du bist gelehrter Zahntechniker, du studierst jetzt Zahnmedizin noch. Mhm. Das heisst, du bist grundsätzlich, was handwerkliche Feinarbeiten angeht, aber sehr geschickt. Ist das aber Voraussetzung für das Hobby? Was ist, wenn ich das nicht so gut kann?
Klar, es ist immer von Vorteil, wenn man ein bisschen die Übung drin hat, ein bisschen das Händchen dafür mit der Feinmotorik. Es ist aber nicht die Voraussetzung. Du kannst das auch als absolute Laie, wo entweder gar nicht etwas gemacht hat, oder wenn du noch recht jung bist, sagen wir, das Kind könnte ja gut ab, sagen wir, ja, 6 bis 8, könnte ja auch starten. Es braucht halt einfach auch ein bisschen mehr Konzentration und ein bisschen mehr Feingefühl und Detailverliebtheit. Aber das geht eigentlich schon. Also das kann man als absolute Laie gut machen und ohne Probleme herbekommen.
Also, könnt ihr auch fertige Figuren irgendwo kaufen?
Die meisten Figuren, die tust du eh nicht viel zusammensetzen. Dass sie vielleicht irgendwo ein Schild dran machen und nachher auf die Basis, wo sie draufstehen, auf die Base setzen. Und das zusammenlegen und nachher ist das eigentlich schon parat zum Bemalen. Man kann fertige Figuren kaufen, wo teils vielleicht sogar schon bemalt sind, zum Beispiel auf eBay. Oder in so Handhausgruppen, die es gibt. Aber die meisten tust du eigentlich frisch aus dem Gussrahmen rauslösen mit einem Seitenschneiderli. Und dann irgendwie mit einer Fiele oder mit einer Skalpellklinge die Gussgeräte überarbeiten. Und dann brauchst du ein paar Tropfen Sekundenkleber und dann geht es eigentlich.
Aber ich denke, für viele macht ja auch schon der Reiz vom Hobby eben schon auch das aus, dass ein bisschen basteln und anmalen und so, oder?
Absolut, das ist eigentlich der grösste Teil. Also du verbringst mehr Zeit hinter dem Bastel-Bemaltisch als nachher am Spieltisch selber.
Also es ist eigentlich auch eine Art von Sammeln fast?
Genau, ja. Absolut.
Okay. Gehst du eher, wenn du jetzt so eine Figur rauslesen musst oder eine Fraktion rauslesen musst, gehst du eher so ein bisschen auf, oh, das finde ich coole Figuren in der Geschichte, oder schaust du wirklich nachher, was die im Spiel am besten und gehst dort strategisch
nach? Absolut das Optische. Ja. Das ist auch ein Tipp für Anfänger oder für solche, die neu spielen wollen. Es ist viel, viel einfacher, Armee zu sammeln, die dir optisch gefällt, die dir Spass macht zum Anschauen, zum Bemalen. Das ist viel gäbiger, als wenn du eine Armee sammelst, die viel, viel coolere Profile hat, aber dir überhaupt keinen Spass macht zum Bemalen. Weil es zum Beispiel vielleicht grusige Modelle sind oder so. Weil sonst wirst du nie fertig. Wenn dir das Bemalen nicht Spass macht von Figuren, dann wird es auch noch schwierig, sagen wir 30, 40 Modelle, die du brauchst, für eine Armee zu machen. Es wird schwierig, die fertig zu bringen. Also es muss absolut das Optische sein oder vielleicht auch das Historische, also historisch vom Tolkien aus gesehen, wo du musst liegen, zuerst mal.
Was meinst du mit dem Historischen vom Tolkien?
Ja, sagen wir, wie Tolkien zum Beispiel den dritten von Rohan beschrieben hat und vielleicht auch oder ihre Geschichte hast und denkst, mal, die gefällt mir vom Aussehen her, die gefällt mir, wie sie da im dritten Film über einen Pelennor, über einen Säckle und todesmutig sich in die Leute werfen, das gefällt mir. Dann kannst du dir überlegen, will ich die sammeln oder nicht. Und du siehst halt nicht so viele Figuren verschiedene, eben an diesen Turnieren, ich habe ein paar, also vielleicht 4.
Ja, wie viele Figuren hast du? Weißt du es?
Nein, ist es nicht. Nein, das ist zu wenig, würde ich sagen. Viel zu wenig. Nein,
Also sicher einen weiteren Fall.
Ja.
Du hast es vorhin am Anfang schon ein bisschen angetönt. Das Regelwerk vom Spiel ist sehr ausführlich. Also es gibt Bücher und Online-Dokumente und so weiter. kannst gleich versuchen, relativ knapp zu erklären, um was es eigentlich geht im Spiel. Also was passiert da in einem Spiel?
Ja, also es ist natürlich so, du hast ein Grundregelbuch, wo was ist das da hier, um die 200 Seiten mit den Grundregeln. Und dann hast du noch diverse Ergänzungsbücher mit Profilwerten von den Figuren drin, und noch weitere Bücher mit zusätzlichen Szenarien. Aber im Spiel selber geht es eigentlich darum, dass du mit deinem Gegenüber ein Szenario abmachst, wo ihr beide spielt. Dann habt ihr alle beide die gleichen Ziele. Und dann tust du dich mehr auf Punkte, auf eine bestimmte Punktzahl zusammenstellen. Und dann spielst du das Szenario durch und probierst möglichst viel von diesen Szenario-Zielen zu erfüllen. Ausser, es gibt natürlich noch eine andere Variante, die du machen kannst. Das sind auch die narrativen Kampagnen, wo du Szenen oder eben Erlebnisse aus den Filmen nachher spielst. Also, sagen wir nehmen die Gemeinschaft vom Ring, dann fährst du ganz am Anfang an, wo sie aus dem Auenland losgehen und nachher ihre ganze Reise begleitest und die hier ausgewählte Szenarien spielst, bis zum Schluss zu suchen. Also, nein, aber es ist ja so, also wenn wir uns gegenüberstehen, dann tun wir am Anfang von jedem Spielzug, tun wir kurz auswürfeln, wer das darf anfangen. Das ist die Initiativphase und die Anfangsphase von jedem Zug. Der, der höher würfelt, darf anfangen. Und dann tun sich durch den seine eigenen Figuren mal bewegen. Dann ist eine Schussphase, wo die mit dem Bogen können schiessen auf Gegner, wenn sie das wollen.
Mhm.
Dann ist eine Nahkampfphase, wo Modelle, die im direkten Kontakt sind miteinander, also gegeneinander können kämpfen. Und dann ist noch die Endphase, wo du kurz sozusagen wie Revue passieren, was passiert ist. Und ich so kurz schaust, ob irgendwelche Szenario-Bedingungen schon erfüllt sind und nachher eigentlich fährt es wieder von vorne an.
Kannst du mal erklären, wie die Turniere so funktionieren? Also zum Beispiel, wie bereitest du dich darauf vor? Wie weißt du, welche Figuren das musst du mitnehmen und so weiter?
Also das wird eigentlich, eigene Turnierseite, das ist Tabletop Tournaments, so eine Seite, wo die Turniere ausgeschrieben werden. Und da tut der Turnierorganisator dann natürlich die Regeln festlegen von diesem Turnier, sagt, wie lange das Turnier geht, ob ein oder zwei Tage, wie viel Punktzahl, dass die Armee maximal dürfen haben, wie viel Armee das mitnimmst, also meistens nimmst du eine gute und eine böse Armee mit?
Was ist eine gute und was ist eine böse
Armee? Also, das ist natürlich nach dem Tolkien, die Guten sind die guten Menschen, die Elben, Zwerge und Hobbits. Mhm. Und die Bösen wären dann ja so Isengard oder Mordor und Angmar. Einfach die bösen Fraktionen sozusagen.
Orks und so.
Genau, Orks und Grusig, ja. Und dann hast du eigentlich die Angaben und kannst nach denen die Armee zusammenstellen. Viel trifft man sich nachher auch als Vorbereitung, machst du ein bisschen Testspiel, wenn du noch nicht ganz sicher bist, was du möchtest spielen. Und dann während diesem Turnier, da fährst du eigentlich am Morgen an, es ist ein sehr enger Zeitplan. So ein Beispiel bei zwei Tagesturnier, da fährst du am Morgen um 9 Uhr an. Du hast das erste Spiel und pro Spiel hast du meistens um die 2 Stunden Zeit. Und dann gibt es mal zu Mittag und dann kommen die nächsten Spiele immer. Und in der ersten Runde wird immer noch ausgelost über alle Teilnehmer, wer gegen wen spielt. Und dann tust du anhand von den Siegpunkten, die du in den einzelnen Spielen gespielt hast, wird eine Rangliste erstellt und dann sind eigentlich immer die zwei Ranglisten Nachbarn, die gegeneinander spielen. Das heisst, wenn du eigentlich ein ganz, ganz frischer Spieler bist und oder einfach einen Pech hast im ganzen Spiel, und es dir einfach nicht gut läuft, du wirst dann nicht gegen die Stärksten eingeteilt. Du wirst immer auf die Leute eingeteilt, die bei dir in der Region rum sind. Das Gleiche gilt aber auch für die, die gut spielen und sehr, sehr viel Glück und Erfolg haben an diesem Turnier. Die werden dann natürlich gegen etwa gleich starke Leute müssen antreten, immer wieder. Und es gibt so eine faire Balance drin. Und garantiert eigentlich, dass niemand ein Turnier gewinnt, indem er nur die Pechvögel aufmöbelt, oder?
Ihr habt ja Meisterschaften, ihr seid international unterwegs, oder?
Absolut, ja. Wir haben, also, wir haben dieses Jahr wollen, die Schweizer Meisterschaft machen. Ist wegen Covid leider nicht zustande gekommen. Aber wir sind im letzten Jahr und im vorletzten Jahr sind wir auch immer in Deutschland unterwegs gewesen. Wir stellen den aktuellen deutschen Meister, der zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, das Turnier mit 120 Leuten.
Also wenn das ist mehr, das wäre...
Das wäre der Antonio bei unserer Schweizer Tabletop-Liga, also Schweizer...
Ja, aber der Name, oder?
Also genau, die Swiss Middle-Earth League. Das ist die Schweizer Mittelerde-Liga. Und wir gehen da immer als, wenn wir ins Ausland gehen, gehen wir natürlich immer als Team. Also die wollen mitkommen, dann sind wir zwischen 4 bis etwa 10 Leute, je nachdem. Und machen die Turniere. Und eben, da gibt es die deutsche Meisterschaft, es gibt in Bayern gibt's die bayerische. In Baden-Württemberg sind wir immer wieder vertreten. Und vorletztes Jahr sind wir auf Österreich noch gegangen, an ein Turnier. Also das ist immer ein cooles Erlebnis, man trifft immer coole Leute und hat es gäbig.
Ich bin ja auch schon mitgekommen an so ein Turnier.
Ja, die deutsche Meisterschaft.
Genau, und die Stimmung war wirklich weltgemütlich. Mir ist aufgefallen, die meisten, die dort waren, waren Männer zwischen 20 und 40. Es hat sehr wenig Frauen und Kinder herum. Was liegt das?
Ja, ich glaube fast, das ist halt einfach mit dem Ruf, der so ein Hobby hat. Du spielst meistens drinnen und bist ein bleichgesichtig mit Brillen und so. Und, nein, ich weiss nicht, was vielleicht liegt es eine Faszination näher der Ringe. Ich glaube einfach, es ist, weil es so ein Nischen-Hobby ist. Wegen dem hat es auch nicht so die Aufmerksamkeit von vielen Orten. Und das könnte sein, dass es halt wirklich nur die, was ganz, ganz fest interessiert, dass die drauf kommen. Das könnte etwas, aber ich kann es dir nicht genau erklären, wieso das, sagen wir, der Männeranteil wie etwa 95% liegt.
Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass für Kinder vielleicht noch schwierig ist, die Komplexität des Spiels.
Mhm.
Und vielleicht auch die Kosten. Ich denke, die Figuren kosten ja auch noch ein bisschen
etwas. Absolut, ja, absolut. Die sind nicht günstig. Ja, ich sehe aber auch immer wieder, die Kinder sind sehr, sehr auch fasziniert. Also wenn ich jetzt mit Kindern vergleiche von Kollegen, die bei uns eben in dieser Gruppe drin sind oder in dieser Gruppe drin sind. Die Kinder sind sehr fasziniert vom Spiel und das Grundgerüst, das ist sehr, sehr einfach zum Verstehen. Die haben einfach gerne Figürchen, oder? Zum Bemalen. Das ist, also es sieht fast ein bisschen, ist fast wie Lego spielen, musst halt einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen für Kinder, so ab 12. Also ich glaube, Games Workshop selber macht Altersempfehlung ab 12. Mhm. Es macht auch Sinn, finde ich, von Komplexität her. Aber auch von dort her, wenn man sich überlegt, Filme, eben die Herr der Ringe-Filme, sind auch erst ab 12 freigegeben. Oder die Altersempfehlung ist ab 12 ungefähr. Vielleicht abgesehen vom Hobbit. Aber von dem her könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht schon Sinn, mich eben so ab 12, 13 oder so
anzufangen. Ja.
Also ich verstehe nicht, wieso es nicht mehr Kinder rum sind. Ich weiß natürlich nicht, ob die Wettkämpfe kommen oder ein Turnier kommen, dann daheim auch mit ihren Kindern vielleicht so spielen.
Ja, ich nehme an, das auf jeden Fall. Und es ist halt, es wird schon ein sehr langer Tag. Du bist, etwa dann schon ein paar Stunden auf der Beine, um die 10 Stunden mindestens. Du bist am Spielen und du hast, sagen wir, wenn du 3 Spiele hast, dann bist du mindestens 6 Stunden konzentriert im Spielen. Und das ist halt für ein Kind nicht unbedingt cool.
Und trotzdem gibt's aber doch auch vereinzelt junge Spieler, die das Middle-Earth Tabletop durchaus für sich entdeckt haben. Zum Beispiel der 11-jährige Liam und der 13-jährige Marlon. Zwei Brüder, die beide an einem Turnier zu Thun teilgenommen haben. Ich durfte ein paar Fragen stellen.
Liam, mit wie alt hast du auch gespielt?
Also ich glaube, das erste Mädel habe ich mit 4 gemalt, aber das war auch mal gesehen. Ja. Und mit 6 habe ich, glaube ich, meinen ersten Gondor gemalt.
Aber hast du dann Herr der Ringe schon gekannt, eigentlich?
Mit 6 habe ich den Film geschaut.
Hast du nicht ein bisschen Angst gehabt mit 6?
Ein bisschen von allem Angst gehabt, wo jetzt Okay,
ja, die Filme, ja, die Filme und Bücher sind so ab 12 eigentlich empfohlen, oder? Darum ist noch
12 und 16.
Ja, genau. Aber das ist, hat dir das gefallen, in dem Fall die Welt, ja, irgendwie? Was gefällt dir am besten am Tabletop-Spielen?
Man kann die Armee selber sozusagen beherrschen, wie im Film. Eigentlich das finde ich das Beste.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe am liebsten nur Kämpfe mit meinen Zwergen. Ich spiele einfach nur Zwerge. Ja, einfach Zwerge.
Was gefällt dir an den Zwergen?
Ich finde es einfach cool. Sie sind so klein und grimmig und sie können gut kämpfen.
Aber sind sie ein bisschen langsam, oder nicht?
Doch.
Aber das ist gleich, sie gefällt dir gleich.
Ja.
Aber es ist auch noch recht schwierig, habe ich das Gefühl. Also Grundprinzipien, habe ich das Gefühl, bestimmt noch schnell mal. Aber dann mit den ganzen Figuren und den verschiedenen Szenarien. Also wirklich ziemlich komplex. Wie ist das für euch?
Also im Boot, da ist ja meistens eine Hauptarmee, also eine gute und eine böse. Und die weisst du eigentlich auswendig. Also ich weiss mich nicht auswendig.
Ja, also man liest sie einfach ein paar Mal durch und irgendwann kann man sie. Und dann, ja. Es gibt halt immer Veränderungen, man soll das nochmal lesen und so. Aber eigentlich, wenn du es einmal kannst, dann kannst du es.
Ist das so, hast du das so gelernt? Als du hergekommen bist und gesagt hast, ich lese jetzt das Mal durch, die Regel. Wie hast du das gelernt?
Nein, ich habe einfach bei meinem Mann die Maschine gemacht und dann habe ich bei dir spielen. Mhm. Nach, und wenn ich nicht wusste, was die können, dann habe ich einfach ja, sie dann durchgelassen, dass sie den Kass spielen. Mhm. Dann so durch.
Euer Vater spielt ja auch, dann nehmen ja, hat er das auch ein bisschen als Familienhobby?
Ja, ja,
also bei also, meinem Vater.
Und tut ihr auch zusammen Figuren anmalen oder macht ihr das entweder für euch?
Beides.
Eigentlich, ja, beides.
Was hat ihr so das Gefühl, viel Zeit investiert ihr so?
Ja, es kommt drauf an. Also es hat jetzt, der letzte Monat war sehr viel gewesen. Da haben wir
uns halt aufs Turnier vorbereitet.
Da haben wir sicher
fast jeden Tag,
drei 12 Tage. 12 Stunden.
Ja.
Gehabt. Aber es hat auch vor dem, ist echt nichts. Ja, vielleicht im letzten halben Jahr, also ohne den Monat, ist vielleicht eine Stunde oder so.
Also ist so ein bisschen phasenweit in Europa. Ja. Liam, was gefällt dir besser, privat spielen oder jetzt so an einem Turnier?
Ich glaube eigentlich an einem Turnier, weil dann privat weisst du ja, wer spielt und weisst meistens auch die Armee und jetzt ist es das erste Mal. Also jetzt hat es ja andere Armee, die ich noch nie als Gegner hatte.
Wie seid ihr so zufrieden mit dem Spielen bis jetzt? Darf ich noch etwas zu dem sagen? Wie ist es so gelaufen mit eurem Spiel? Kannst du mal anfangen?
Also, am Anfang ist es ziemlich gut gelaufen. Dann habe ich mit meinen Zwergen und Sistat gegen Moria gespielt. Und dann, ja, eigentlich ziemlich dahin umgebracht alle. Und dann, ja, mit 9:0 gewonnen. Und das zweite Spiel, es war dumm, weil meine Elbe sind erst spät gekommen, also wir sind Elbe zurückgekommen und die sind zu spät gekommen. Und dann sind die 600 gegen meine 400 gewesen, danach halt kassiert 8:3.
Und wie war es bei dir gewesen?
Also das erste Mal war es eigentlich recht gut gewesen. Mhm. Dort hatte ich Pech gehabt, dass das Spiel weitergegangen ist, nicht beendet worden ist, sonst hätte ich gewonnen. Und dann hat er 6-6, finde ich einen guten Start. Denn der Gegner von mir ist, glaube ich, der am längsten Spielende vom Turnier gesehen. Und jetzt halt hat der Gegner von mir gerade die Schwachstelle von mir gehabt. Und dann habe ich halt verloren.
Wie ist das für euch so? Oder das, wenn man so Leute in den 20er und 30er so ein Spiel spielen? Wie tut sich das?
Es ist lustig, weil es ist fast cooler zu gewinnen gegen Ältere wie gegen Jüngere.
Und wem würdet ihr das Spiel so empfehlen? Wenn jetzt Kollegen hier zum Beispiel sagen, hey, ich würde das auch gerne spielen.
Ja, eigentlich auch. Das ist eher für Leute oder Kinder, die gerne Action haben oder so. Und die eigentlich auch Geduld haben, weil wenn man keine Geduld hat, kann man es eh wegschmeißen. Und man muss auch verlieren können und gewinnen können.
Also ich kann es, glaube ich, keinem von meinen Kollegen entfernen. Dann sind alle so mit Gewehr und allem und keiner ist sich der Mittelalter-Fan wie ich.
Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, ich kenne niemanden, der das spielt, und jetzt finde ich aber, hey, das wäre genial, ich würde das gerne anfangen, oder ich würde es mit meinen Kindern anfangen, oder so. Was würdest du einer Person empfehlen?
Also wenn du hier in der Schweiz bist, ich würde dir auf jeden Fall mal empfehlen, mal in so einen Laden gehen, Zuerst mal, also zum Beispiel hier in Bern gibt es Zwergenschmiede, in Zürich aussen hat es das Taktika und die tun immer gerne beraten zu allen Tabletop und auf jeden Fall zum Herr der Ringe Tabletop. Und dort kann man so eindecken mit dem Nötigsten, was man braucht. Das heisst, es gibt eine sehr gute Starterbox. Die kostet nicht allzu viel, für was drin ist. Also die ist sehr, sehr preiswert. Die kostet, glaube ich, um die 65 bis 70 Franken. Und dort hier hast du zwei Fraktionen drin. Oder sogar drei Fraktionen drin. Sehr viele Modelle. Plus ein kleines Mini-Regelwerk. Ein paar Würfel und so Zollstäbe kleine. Also mit dem bist du eigentlich schon gut ausgerüstet, brauchst noch einen Sekundenkleber, ein paar Farben, ein paar Pinsel. Und dann kannst du starten. Und mit dem kleinen, in diesem kleinen Regelbüchli, dort hast du die wichtigsten Regeln drin, die eigentlich, ja, 90% vom Spiel ausmachen. Du hast einen guten Grundstock an Figuren. Und zusätzlich würde ich natürlich nachher auch unsere Gruppe kontaktieren, weil wir sind immer auch zu haben für neue Spieler. Also wir finden es natürlich cool, wenn jemand neu so anfängt und dann helfen wir natürlich auch mit, wir haben intern fast wie eine Handelsgruppe, also wenn du irgendwelche Figuren brauchst oder weisst, die möchte, kannst du dort mal anschreiben, bevor du irgendwo gehst kaufen. Du kannst auch für Testspiel kannst abmachen. Oder du kannst, wenn du, sagen, du hast die Augen auf etwas, auf ein paar Figuren geworfen, aber weißt nicht genau, wie die sich spielen, aber sagen, bist 2-3 Monate drinnen schon, wenn du ins Spiel geht, dann kannst du auf dem Tabletop-Simulator kannst du ein paar Add-ons abladen und dann kannst du die Armee mal testen, wie das geht.
Gegen, also quasi online.
Ne? Genau, eigentlich online und das ist sehr cool für rauszufinden, ja, gefällt mir die Armee, gefällt mir der Spielstil und würde mir das liegen, bevor du, sagen wir, 100 Stutz für ein paar Figuren ausgibst und dann merkst, eigentlich ist das gar nicht das, was ich möchte. Die Facebook-Gruppe ist Swiss Middle Earth League, die einfach eingeben, das findet man, ist mit einem schwarz-weißes Hintergrundbild.
Sehr schönes Logo mit dem Gandalf.
Ja, mit dem Gandalf vor dem Matterhorn. Okay. Wir haben natürlich auch eine Website, Swiss Middle Earth League. Dort kann man ihn so kontaktieren. Und dann wird man dann in den riesen WhatsApp-Chat aufgenommen und kann dort die Fragen stellen und wird, glaube ich, ziemlich gut betreut.
Sehr gut. Ich tue dir das auf jeden Fall verlinken, ja. Du machst jetzt das schon seit rund 16 Jahren. Kannst du vielleicht mal sagen, noch, was ist für dich persönlich das absolut Beste an diesem Hobby?
Das ist nicht so einfach. Das hat sich, weißt du, in diesen 16 Jahren hat sich der Fokus immer ein bisschen verlagert. Am Anfang bin ich der Kollegen drauf gekommen. Die haben seither natürlich auch wieder gehört. Mein Bruder hat auch noch gespielt, recht lang. Also am Anfang war es wirklich Sammeln gewesen. Und es hat so eine Phase gegeben, ich glaube, das hat jeder, der so, wo schon ein bisschen länger dabei ist, dass du dann so niemand mehr hast, der das gleiche Hobby macht. Und dann bist du noch ein bisschen im Bemalen, ein bisschen im Sammeln, aber irgendwann verlierst du auch dort die Lust. Und ich muss sagen, seit ich da in den letzten 4 Jahren wieder dabei bin, ist es einfach das Treffen von Leuten, die du sonst nicht würdest treffen. Und mit denen einen Tag verbringen, hast du gemütlich, hast du Gemeinsamkeit. Und es ist halt ein sehr soziales Spiel. Ich glaube, das ist das, was mir am besten gefällt. Wenn du nicht an ein Turnier gehst, sondern einfach einen gemütlichen Tag hast, dann nimmst du noch in der Pizza zum Mittag und nimmst vielleicht ein Bierchen oder so. Und der ist einfach gut.